Es ist nicht so leicht, über einen Text zu predigen, der irgendwie eine Abwärtstendenz aufweist. Wir feiern ja heute Palmsonntag und am Anfang hat es Armin gesagt, hier ist eine große Menge, eine dankbare Menge, eine jubelnde Menge, die zurückblickt. Irgendwie ist der Palmsonntag aber auch sowas wie ein Wendepunkt. Es ist ein Wendepunkt, denn die große Masse, die Jesus nachfolgt, die große jubelnde Menge wird immer kleiner und am Ende ist Jesus sehr allein. Es geht eigentlich in dieser Geschichte bergab oder man könnte sagen, es scheint der Anfang vom Ende zu sein. Aber wir haben es eben auch gesungen, nichts wird ihn im Dunkeln halten und darauf läuft es ja letztlich wieder hinaus. Also wir müssen die ganze Geschichte sehen als eine Eröffnung eines Abwärtstrends, der aber am Ende in einen ganz großen Sieg mündet. Ja, auf diesen großen Tag, Palmsonntag, da scheint alles hinauszulaufen. Endlich kommt er mit gebührendem Empfang dort an, wo er hingehört, in die Hauptstadt Jerusalem. Nach gut 600 Jahren könnte Israel endlich wieder einen richtigen König haben. Zedekia, das war ja der letzte, den sie hatten, doch mit ihm ging es ja bekanntlich ins Politische aus, damals zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und diese Zeit sollte Israel endgültig das politische Gewicht nehmen. Danach kam dann noch ein König Gedalia, das war aber nur so was wie ein Statthalter von Nebukadnezar, dem babylonischen König. Und er wurde auch schon sehr schnell, also dieser Gedalia, von den Juden übrigens selbst ermordet. Eine ganz schlimme Geschichte des Endes der Königszeit. Ja, nach dieser Gefangenschaft in Babylon, da wurde dann das kurze Aufblühen unter Esra und Nehemia, das es dann nochmal gab, sehr schnell wieder unterdrückt durch griechische Besatzer. Dann kamen die Makkabäer, die probten nochmal so für grob 100 Jahre den Aufstand, aber ihre Herrschaft war erstens nur ein schwacher Schatten der Vergangenheit und der ehemaligen königlichen Macht in Israel. Zweitens hatten sie keine geistliche Autorität und drittens gab diese Zeit auch nicht viel her, es dauerte nicht lange. Da kamen die Römer und die Römer zeigten dann, wo der Hammer hängt. Israel war, das musste man zur Zeit Jesu ehrlich zugeben, eigentlich nie wieder aus diesem Provinzstatus rausgekommen, in der in wechselnder Folge andere Mächte das Sagen hatten. Aber jetzt kommt Jesus, ein Nachkomme des großen Königs Davids mit großem Rückhalt in der Bevölkerung. So scheint es. Wir lesen mal die ganze Geschichte des Einzugs Jesu nach Jerusalem nach dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Abvers 37. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkennen würdest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist oder in der du von Gott besucht worden bist. Ja, ihr merkt das an diesem Text, da geht es eigentlich steil bergab. Und das ist wirklich schwierig, ja, darüber zu predigen. Insofern müsst ihr da unbedingt auch weiterlesen und ihr müsst unbedingt auch Karfreitag und Ostern in der Folge zu dieser Geschichte mit in den Blick nehmen. Zunächst jubelt die Menge. Die Leute sind begeistert. Viele freuen sich über Jesus, weil alles dafür spricht, dass er der König sein wird, der in Gottes Auftrag kommt. Und die Taten Jesu hatten sich ja längst überall rumgesprochen, bis zum absoluten Höhepunkt übrigens ganz in der Nähe von Jerusalem selbst, die Auferweckung des Lazarus. Einer, der schon nach Verwesung gerochen hat, wird wieder lebendig. Das war ein unfassbares Ereignis und das nahm damals vielen ihre Zweifel. Jesus könnte tatsächlich ihr neuer König sein, der prophetisch angekündigte Messias, den Gott ihnen schon lange als Befreier schicken wollte. Jesus hatte ja schon einige Jahre Wirkungszeit in Galiläa, Judäa und auch Samarien hinter sich. Er war sogar auf der Seite der 10 Städte östlich des Jordans unterwegs und hat so nach und nach immer mehr Nachfolger um sich geschart. Und einige waren jetzt wohl schon aus dem Jordangraben, aus Jericho, ganz tief unten mit ihm hinauf nach Jerusalem gezogen. Also wer schon mal in Israel war, der kann sich das rege vorstellen. Das sind über 1000 Meter Höhenunterschied. Ja, das ist also eine sehr zünftige Wandertour, die Jesus hier unternommen hat. Und da werden auch manche ihm hier schon nachgezogen und mitgezogen sein. Dazu kamen dann in der Nähe der Stadt Anhänger aus der Gegend um Jerusalem. Und dort passiert jetzt noch was Eigenartiges. Jesus lässt kurz vor seiner Ankunft, er hätte ja schon die ganze Zeit auf dem Esel reiten können, aber kurz vor seiner Ankunft lässt er hier demonstrativ einen Esel satteln, auf den er sich setzt, um auf ihm in die Stadt hineinzureiten. Was merkwürdig erscheint, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass Jesus sich als dieser längst verheißene König versteht, den der Prophet Zacharja einige Jahrhunderte vorher angekündigt hatte. Wir können das nachlesen in Zacharja 9, Vers 9. Oft hört man diesen Text auch in einem weihnachtlichen Zusammenhang. Da heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Also den jungen Esel hier, den könnte man noch im Gegensatz zum kriegerischen Ross als ein Friedenssymbol sehen. So wurde das damals auch verstanden. Das war kein unmögliches Reittier für einen israelitischen König, übrigens auch in Übereinstimmung mit dem Königsgesetz schon im 5. Buch Mose, nachdem ein König Israels nicht mit Kriegsrossen prahlen sollte. Aber ein armer König, ein vielleicht sogar armseliger König. Die Passage ist irgendwie seltsam hier in der Zacharja-Prophetie und die meisten bibelkundigen Juden damals werden das nicht besonders hoch bewertet haben, denn wenn man im Text weiterliest, dann geht es überhaupt nicht bescheiden weiter. In Zacharja Vers 10 heißt es, denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim, das steht für Israel, und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das konnte zur Zeit Jesu für die Leute eigentlich nur eins bedeuten, das Ende der römischen Herrschaft, das Ende der römischen Besatzung. Das Ende der Feinde Israels und der endgültige politische Frieden im Land, nach dem sich so viele gesehnt haben. Friede sogar in der ganzen Welt. Jetzt bricht das neue Friedenszeitalter an. Das haben die Leute gedacht. Dazu hatte Hesekiel auch annähernd 600 Jahre vorher prophezeit. In Hesekiel 34 können wir das nachlesen, ab Vers 23. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David, damit ist ein Nachkomme Davids gemeint, soll der Fürst unter ihnen sein, das sage ich, der Herr. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Also wenn man das mal so auf sich wirken lässt und dann die Situation vor Jerusalem sieht, König, Friedensbund, David, Fürst, ja, das sind eigentlich alles Stichworte, die einen großen Triumph erwarten lassen. Und jetzt wird Jesus, der Sohn Davids, nicht nur zeigen, dass er heilen, versorgen und richtig gut predigen kann. Jetzt wird er auch beweisen, dass er ein richtiger Herrscher ist, der als Jude endlich wieder die Führung in Israel übernimmt. Israel wird wieder eine Rolle auf der Weltbühne spielen, so wie zur Zeit Davids und Salomos. Das war die Hoffnung, das war der Grund für die große Euphorie. Matthäus spricht hier in dem parallelen Bericht von einer sehr großen Menschenmenge, die ihm vorausging und ihm nachfolgte und zujubelte. Da waren also nicht nur seine engsten Jünger dabei, die gejubelt haben, sondern es gab auch noch viele andere, die mit eingestimmt haben. Endlich sind sie am Ziel und Jesus zieht, umringt von der jubelnden Masse und übrigens auch unübersehbar für die römischen Besatzer in Jerusalem ein. Er hat das Zeug zum großen König und er hat auch den nötigen Rückhalt im Volk, so scheint es zu sein. So stark, dass selbst seine Gegner nicht sich trauen, offen gegen ihn vorzugehen. Kleider, grüne Palmzweige, andere Zweige wurden damals abgebrochen am Wegesrand und als Zeichen der Ehrerbietung vor Jesus auf dem Esel ausgebreitet. Lobpreis für den lang ersehnten Friedensfürsten. Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Also jeder, der gerne Märchen liest, der denkt, das wäre der richtige, tolle Abschluss für alle Jesus-Geschichten. Und Jesus wurde ihr König, vertrieb die bösen Römer und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute in Frieden mit all ihren Nachbarn. Ja, so müsste das dann eigentlich aufhören. Aber die Bibel ist ein Geschichtsbuch Gottes und kein Märchenbuch. Jesus ist auch kein Märchenprinz. Es wird ganz anders ausgehen. Der Einzug Jesu wird auf den höchstmöglichen Preis hinauslaufen, den Gott für den Frieden mit den Menschen zahlen kann. Und dieser Friede muss noch das schlimmste Unrecht überhaupt aushalten und sich darin bewähren durch Jesus Christus. Beide, Anhänger und Gegner, werden in den nächsten Tagen erfahren, dass Jesus nicht gekommen ist, um die Erwartungen der Menschenmenge zu erfüllen, sondern Gottes Verheißung. Seinen großen Versöhnungsplan, darum geht es, nicht um die Menge zufriedenzustellen. Und so werden die jubelnden Anhänger auch bald verstummen. Die Menge wird den einflussreichen Hassrednern folgen, die schon bald die Überhand gewinnen werden. Es sieht bald so aus, als würde Jesus ganz klein beigeben müssen. Aus seiner Vollmacht wird Ohnmacht. Er wehrt sich nicht, als er festgenommen wird. Er verteidigt sich nicht gescheit, als er verhört wird. Er lässt sich von den Römern und seinen Gegnern aufs Übelste verspotten. Ist das noch königlich? In den Augen der Mehrheit wird der gerade noch bejubelte König zur enttäuschenden Karikatur. Aber wir wissen ja schon, wie es weitergeht. Die scheinbare Niederlage Jesu läuft auf einen großartigen Sieg hinaus, von dem die meisten damals noch keine Ahnung haben und was auch heute viele komplett unterschätzen. Auch heute hören viele mit dem Tod Jesu auf, weil sie die Auferstehung nicht für denkbar halten. Aber genau das ist der Höhepunkt, auf den letztlich alles abzielt. Jesus ist auch hier in den kommenden Tagen alles andere als passiv. Er wird zwar nicht tun, was die Mehrheit erwartet, dafür aber viel mehr, nämlich das, was ihm sein himmlischer Vater aufgetragen hat. Rettung nicht bloß vor den Römern, sondern vor Gottes letztem Gericht. Rettung für alle, die Jesus nicht nur im Jubelzug vor der Stadt, sondern vor allem auch unterm Kreuz und am leeren Grab die Treue halten werden. Jesus will nicht den flüchtigen Jubel der Masse, sondern das Vertrauen des Einzelnen. Auch gegen die Meinung der Mehrheit, auch im Widerstand gegen ihn. Für Jesus zählt, wer wirklich mit ihm ist, wer ihn lieb hat, wer ihm treu ist und ihm treu bleibt. Und darum geht es ihm bis heute auch bei dir und bei mir. Die Steine werden schreien, sagt Jesus. Mitten in der jubelnden Menge bahnt sich ja schon der Widerstand an. Es laufen ein paar von diesen Pharisäern mal wieder mit, ja, nicht gerade bekannt für ihre Jesusbegeisterung. Sie sind nicht zum Jubeln mitgekommen, sie wollen die Kontrolle übernehmen. Sie wollen den Jubel für Jesus dämpfen. Und wenn es hier nicht stehen würde, man hätte es eigentlich kaum anders von ihnen erwartet. Sie halten das Lob für Jesus nicht aus und missgönnen es ihm. Deswegen sagen sie: Meister, mach doch mal langsam weise deine Jünger zurecht. Auf Deutsch: sorg dafür, dass die mal ein bisschen runterkommen, ja, dass sie Ruhe geben. Was sollen denn die Römer denken? Am Ende kriegen wir noch Stress und das so kurz vorm Passafest. Außerdem, was sie glauben, liegen die Leute sowieso mit ihrem Lob völlig daneben. Wir erfahren an einigen Stellen, warum sie so denken. Für sie ist Jesus nämlich weder König noch Messias, sondern ein überheblicher Gotteslästerer, eher vom Teufel geritten als im Namen Gottes unterwegs. Und überhaupt, wenn Jesus ein bisschen religiöses Gespür hätte, dann würde er nicht so ein Aufsehen erregen und sich verehren lassen, selbst so verehren lassen, wie es eigentlich Gott gebührt, und sich so bejubeln lassen. Ist das nicht unanständig? Aber Jesus weiß, wer er ist. Jesus weiß, woher er kommt und wohin er gehört und was ihm als Gottes Sohn zusteht. Das ist interessant, deswegen wehrt Jesus eigentlich nie ab, wenn jemand vor ihm auf die Knie fällt, wie es später mal Apostel getan haben. Weil diese Ehre gebührt ihm tatsächlich. Er lässt es zu, weil er eins mit dem Vater ist, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und deswegen fällt seine Antwort auf den Wunsch der Pharisäer, dass die Leute Ruhe geben sollen, ziemlich eindeutig aus und wieder mal typisch Jesus, sehr tiefsinnig. Wenn diese schweigen werden, diese Menschen, so werden die Steine schreien. Ein Satz von Jesus und die Pharisäer geben Ruhe. Sie müssen erst mal nachdenken, was meint er damit? Das Lob, das ihm gebührt, ist nicht zu stoppen. Das ist eigentlich das, was wir als erstes wahrscheinlich auch denken. Wenn die einen schweigen, dann werden die anderen jubeln, und wenn es die Steine sind. Der Satz ist ja geradezu zu einer Redewendung geworden, wenn man sagen will, was gesagt werden muss, das wird gesagt. Und dass Jesus der wahre König ist, das musste gesagt werden und das durfte auch laut bejubelt werden. Laut und freudig durfte es die Menge herausrufen. Was Jesus mit den schreienden Steinen meint, kann man aber auch so verstehen: Wenn ihr Pharisäer wollt, dass ich die Menge zum Schweigen bringe, dann vergesst eure Aufforderung. Es wird so sein, dass das Lob nicht verstummen kann. Und es ist auch interessant, was er sieht, als er das sagt. Er bewegt sich nämlich von Osten auf Jerusalem zu. Und welche Steine sieht er da? Er sieht vor sich die wunderbar behauenen Steine des Tempelberges und des Prachtbaus obendrauf. Diese Tempelsteine sind es, die Jesus loben würden, wenn es sonst niemand täte. In diesem Tempel hat er schon als Teenie seinen Eltern klargemacht: Wisst ihr nicht, dass ich bei meinem Vater sein muss, hier im Tempel? Und damals hat er mit meinem Vater nicht Josef gemeint, sondern Gott. Und in dessen Auftrag reitet er jetzt in die Stadt, um seine größte Mission zu erfüllen. Dass die Steine schreien werden, könnte man aber auch noch anders verstehen. Es kann noch einen anderen Sinn haben. Eigentlich beschreibt dieses Verb nur ein eindringliches Rufen. Wenn man es genauer betrachtet, dann sieht man im Neuen Testament, dass dieses Wort sehr unterschiedlich verwendet wird. Zum Beispiel als Ausruf des Lobes Gottes. Aber dafür gibt es auch noch treffendere Begriffe. Das Schreien kann auch ganz anders gemeint sein. Es kann regelrecht eine zornige Komponente haben. So übersetzt Paulus zum Beispiel in Römer 9, Vers 27 mit diesem Begriff ein Wort Jesajas: Jesaja aber ruft, schreit über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Auch die Gerichtsengel in der Offenbarung schreien mit diesem Begriff ihre Warnungen heraus. Und in Offenbarung Vers 18 ist damit sogar ein Klagegeschrei gemeint. Könnte es da nicht sein, dass Jesus hier nicht nur an die Fortsetzung des Lobpreises durch die Steine denkt, sondern will er vielleicht sagen, wenn mich Israel nicht mehr loben wird, wird aus den Steinen des eingerissenen Tempels ein Klagegeschrei ertönen. Weil Jesus hatte die Zerstörung dieses Prachtbaus, der vor ihm steht, schon längst vor Augen. Ganz deutlich kommt er nach seinem Einzug in Jerusalem in seiner berühmten Endzeitrede darauf zu sprechen. In Lukas 21 und Matthäus 24 kann man das nachlesen. Und dann wählt Jesus auch noch einen seltsamen Vergleich seines Lebensendes mit dem abgerissenen Tempel. Auch da spielt er auf seinen gewaltsamen Tod an, auch schon auf seine Auferstehung. Und jetzt beim Einzug nach Jerusalem steht das unmittelbar bevor, sein Tod und seine Auferstehung. Das weiß Jesus schon. Die Menge, die gerade ihren erhofften König feiert, wird wenige Tage später eine Menge sein, die ihn nicht mehr will. Das Lob des Einzugs wird verstummt sein. Und dann werden die Steine in einer ganz anderen Weise schreien. Die Felsen der Schädelstätte und schließlich die Steintrümmer des Tempels und der ganzen Stadt, auf die sie gerade noch so stolz sind und der 70 Jahre später nicht mehr sein wird. Aber ein Stein wird umso lauter jubeln und das ist der weggerollte Stein vor dem leeren Grab. Ein letzter Punkt, Jesus weint. Die Palmsonntagsbotschaft fängt mit großem Jubel an, aber Jesus fällt es offensichtlich schwer, hier mitzujubeln. Im Gegenteil. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie. Weil er das alles kommen sieht, weil er kommen sieht, wie sich Hetzerei und Ablehnung breit machen wird. Er weint über den fehlenden Durchblick und die Oberflächlichkeit in seinem geliebten Volk. Er weint jetzt schon darüber, wie schnell es sich verführen lässt. Er sieht, wie sie ihn als König verkennen und ans Kreuz bringen werden. Angestachelt durch seine Gegner, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und sogar die hohen Priester. Bis wieder eine Menge Leute ruft und Pilatus entgegenbrüllt, diesmal aber kein Lob, sondern weg mit ihm, kreuzige ihn. Und die hohen Priester, die werden noch blinder als alle anderen nachlegen. Und das muss man sich mal vorstellen, ja, wenige Tage nachdem sie den König Israels willkommen geheißen haben, rufen sie: Wir haben keinen König außer dem römischen Kaiser. Da verstehen wir vielleicht ein bisschen die Erschütterung Jesu, weil er das alles schon sieht. Ja, die Mehrheit der Leute erwartete beim Einzug einen König als Friedensbringer. Aber dann sehen sie nicht, welchen wirklich wichtigen Frieden Jesus ihnen bringen will, diesen grundlegenderen Frieden mit Gott. Um den geht es ihm, das ist seine Mission und den wollen sie sich nicht schenken lassen. Ja, sie erwarten einen Hirten, aber sie wollen eigentlich, dass der ihnen in ihre Richtung vorausläuft. Aber folgen wollen sie ihm nicht. Ja, sie warteten auch auf ihren Herrn und Erlöser, aber sie wollten nicht annehmen, dass er in ihren Herzen regiert, statt im Königspalast von Jerusalem. Ja, sie warteten auch darauf, dass Gott mitten unter ihnen im Tempel wohnt, aber sie wollten sich nicht unter die schützenden Flügel bergen, die Gott mit Jesus über sie ausbreitet. Deswegen sagt das Jesus an einer anderen Stelle, auch in diesem Zusammenhang: Ich habe euch versammeln wollen wie eine Henne ihre Küken und ihr habt nicht gewollt. Das alles erschüttert Jesus tief. Und wie muss es ihn geschmerzt haben, dass sie nicht erkennen wollten, dass er sie so liebt, dass er sogar bereit ist, sein Leben zu geben, um sie zu retten. Deswegen weint er mitten in der jubelnden Menge vieler Nachfolger, von dem ihm nur wenige bis zuletzt die Treue halten werden. Und so hat der Palmsonntag auch einen bitteren Beigeschmack. Doch Jesus erträgt es und er geht seinen schweren Weg bis zum Ende am Kreuz. Seine Feinde denken, das ist die endgültige Niederlage. Jetzt kommt nichts mehr. Aber Jesus weiß schon sicher, er wird sich am Ende allen gegenüber doch noch als der größte aller Könige erweisen, dem die Ehre aus allen Völkern der Erde gebührt. Aus allen Völkern werden ihm einmal mehr und mehr, im Bild wird es später so ausgedrückt, lebendige Steine eines lebendigen Tempels zujubeln und seine Rettungstat ewig preisen als Menschen seiner weltweiten Gemeinde. Und dazu dürfen wir, wollen wir heute 2000 Jahre später unbedingt gehören. Denn wir dürfen im Rückblick Jesu wahre Größe sehen. Wir können sie schon damals in dieser Geschichte sehen, bei seinem Einzug nach Jerusalem. Da blitzte schon etwas von dieser gewaltigen Majestät auf, von der die Menge damals noch keine Ahnung hatte. Wir können also und sollen auch fröhlich auf Palmsonntag zurückblicken. Und nicht nur das, wir freuen uns drauf, dass Jesus einmal wiederkommen wird, um seine Leute, seine Nachfolger zu sich zu holen, als universaler König eines großen, bunten Volkes aus allen Zeiten seit dieser Zeit und allen Regionen der Erde, einschließlich der Juden, die ihn bis dahin noch erkennen werden. Und dann werden wir alle miteinander in seiner neuen Schöpfung, ohne Krankheit, Leid und Tod, in einem ewigen Friedensreich ihm zujubeln: Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir stehen immer wieder fassungslos vor unserem eigenen Unverständnis deiner Tat damals. Und wir müssen immer wieder ganz klein und bescheiden sein und erkennen, dass unsere Erwartungen oft die falschen sind. Dass wir den Frieden, den du uns schenkst, unterschätzen. Dass du die große Versöhnung mit unserem Vater im Himmel bewirkt hast und dafür dein Leben gegeben hast. Und das ist großartiger als politische Macht. Das ist großartiger als die Zustimmung einer möglichst großen Menge. Danke, Herr, dass du dich für uns in die totale Einsamkeit und Gottverlassenheit begeben hast, um letztlich uns ins Leben zu führen, durch deinen Sieg auf Golgatha und durch deine Auferstehung an Ostern, an der du den Tod überwunden hast. Amen.